Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa. Heute mit dem Thema Job Migration. Ich bin Marina Kim. Unzufrieden mit dem Job, dem Gehalt oder den Arbeitsbedingungen? Das kennen auch viele Deutsche und wandern ins Ausland aus, mit der Hoffnung auf eine bessere Stelle, auf mehr Verdienst und eine rosigere Zukunft. Dass auch Deutschland ein Einwanderungsland ist, das wollen manche Politiker nicht wahrhaben. Für unsere heutige Sendung berichten Jobmigranten aus Italien und der Türkei über ihre Erfahrungen. Dann versuchen wir euch zu erklären, was ihr machen müsst, wenn ihr zum Arbeiten ins Ausland wollt. Außerdem haben wir Petra Brenner von der IHK Reutlingen über ihre Einschätzung gefragt, wenn am 1. Mai die Arbeitsmarktschranken in der EU fallen.
Behave yourself. Buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets is off to the jukebox man. Well, he worries his teeth until at night she's ready to poop. From rocking and a rolling, spinning and a whoo. Junior, behave yourself.
Die ersten Arbeitsmigranten nach dem Krieg kamen in den 50er Jahren in die Bundesrepublik. Man nannte sie etwas abfällig Gastarbeiter. Sie sollten nur eine begrenzte Zeit hier bleiben. Doch viele blieben ein Leben lang. Sie brachten uns ein Stück ihrer Kultur. Dazu gehört natürlich auch das Essen. Inzwischen zählt zum Beispiel die Pizza Margherita zu den Leibspeisen der Deutschen. Kim Kerstin Gerbing hat in Tübingen-Lustenau eine Pizzeria besucht.
Hallo, schönen guten Tag. Napoli, 8 Uhr lief. Okay, danke. In gute 10 Minuten. Danke, ciao.
Im kleinen Pizza-Express von Giovanni Lupergolo an der Ecke Stuttgarter und Alberstraße in Tübingen herrscht reges Treiben. Giovannis Schwester Bruna nimmt die Bestellungen per Telefon und Fax entgegen, während Giovanni Pizzas durch die Luft wirbelt. Sein Geschäft ist ein reiner Familienbetrieb und der einzige rein italienische Pizzaservice in Tübingen.
Hier schafft meine Schwester, meine Bruder, die ganze Familie. Wir sind alle italienisch und in Tübingen gibt es nur eine Pizza Express. Das ist nur italienische Pizza Express. Und das ist meine Pizza Express.
Angefangen hat alles vor über 20 Jahren, als Giovanni aus dem kleinen Dorf Grottule in Süditalien mit seinem Vater nach Deutschland kam. Giovanni erinnert sich noch genau an seinen ersten Tag in Deutschland.
War 20. September. Hier in Deutschland war so kalt, so viel kalter wie nie gesehen in meinem Leben.
Anfangs arbeitet er in der für ihn fast unerträglichen Kälte mit seinem Vater auf dem Bau. Doch dann entdeckt Vater Lupergolo das Eckhaus in der Alberstraße und sieht darin die Zukunft seines Sohnes.
Und da habe ich gedacht, das ist ein Haus, ich muss sie umbauen. Irgendwie muss sagen, mein Vater, nein, du musst dieses Haus kaufen. Ich sage, wie kaufen? Was soll ich dort drin machen? Ich kann keine Pizza machen. Nein, egal, du musst die Salate kaufen.
Und Giovanni kaufte das Haus und renovierte es Stück für Stück mit eigenen Händen. Seine Geschwister halfen von Anfang an mit und sie erlernten gemeinsam die italienische Kunst des Pizzabackens. Von seinem Vater erhielt er hierzu ein Geheimrezept für die perfekte Mehlmischung. Das erste Jahr lief allerdings alles andere als gut, bis er eines Abends bei der Pizza-Auslieferung auf die Speisekarten anderer Lieferservice gestoßen ist und nun verstand, wie das Geschäft funktioniert.
Habe ich mir überlegt, wie soll ich machen das, und habe ich mir gleich bestellt 50.000 Stück Speisekarten. Ein LKW gekommen und hat zwei Paletten Speisekarten verteilt. Das war für mich ein Schock, wenn habe ich gesehen, so viele Speisekarten.
Den Lagerraum bis zur Decke voll mit Speisekarten schwang er sich Abend für Abend auf sein Fahrrad und verteilte sie in ganz Tübingen und Umgebung. Und es zahlte sich aus. Seine Kundenzahl wuchs von Tag zu Tag an. Heute, 15 Jahre später, hat er einen großen Kundenstamm. Und durch die Konkurrenz, die in den vergangenen Jahren stetig angewachsen ist, lässt er sich nicht beirren.
Bei uns kann noch 10 Pizza-Joints aufmachen oder 10 Pizza und Pasta aufmachen. Für uns macht nicht viel aus, wegen wir haben unsere Kunden. Und du bist so viele Jahre im Geschäft und die hast du immer so gut gemacht. Die Leute kommen dir, die vergessen dir nichts. Und das sind nicht nur Kunden, das sind Kunden und sind Freunde auch für mich.
Giovanni und Bruna pflegen eine persönliche und freundschaftliche Beziehung zu ihren Kunden. Gerade die vielen verschiedenen Geschichten, die sie mit den einzelnen Kunden verbinden, zeichnen ihren Familienbetrieb aus.
Das ist schon gut, schon sehr gut, viele gute Geschichten. Es ist immer, wegen das hat mir gefreut und habe immer weitergemacht.
Giovanni bietet im Gegensatz zu vielen anderen Pizzaservicen keine ständig wechselnden Angebote an oder verschenkt bei großen Bestellungen billigen Lambrusco. Bei ihm stehen Qualität und durchgängig faire Preise an oberster Stelle. Und er dankt besonders treuen Kunden auf seine Weise.
Manchmal, wenn ich sehe, wenn die Leute kommen oft, und das sind meine Kunden, ab und zu gebe ich eine Flasche Wein, aber dieser Wein, den sie geben, ist wert für 6-7 Euro. Das ist ein guter italienischer Wein. Ich gebe nichts Lambrusco, wo ich gehe einkaufen mit 80 Cent. Das gibt's nichts. Oder muss ich was geschenken für Leute, was gut. Ich muss immer gute Sachen geben.
Der Pizza Express ist nicht auf den reinen Profit ausgelegt, sondern ist ein kleines Familienunternehmen, das mit viel Liebe geführt wird. So mischt er mit Sorgfalt jeden Tag seine besondere Gewürzmischung für die Tomatensoße und kontrolliert die Qualität seiner Lebensmittel. Außerdem hat er sich und seinen Geschwistern mit dem Pizza Express ein Stück Heimat und einen Treffpunkt für die ganze Familie nach Tübingen geholt.
Das ist so wie unsere Stück Heimat, ja. Die Lade habe ich gemacht, wie die Hunde sind, unsere Lade. Das habe ich einfach ein bisschen mitgenommen von mich, von unten hier rein in diese Lade. Mein Leben steckt auch hier drinnen. Für mich, für meine Schwester, für meinen Bruder. Für uns ist ein Treffpunkt, für unsere Familie ist das.
Und dann muss er auch schon wieder los, die nächste Lieferung ausfahren. Er geht an den aufgestellten Bildern des Schutzheiligen seines Dorfes vorbei, legt die duftenden Pizzas in die Wärmebox und steigt in seinen Fiat 500.
Carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
graziosa,
nessuna donna al mondo è più graziosa,
graziosa,
perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non ha il coraggio di mentire. Carina,
carina,
allegra e spensierata sei carina,
carina,
ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo.
perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina,
carina,
allegra e spensierata sei carina,
carina,
ma con il broncio sembri ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo, perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare.
Etwa 3 Millionen Menschen haben in Deutschland einen Migrationshintergrund in der Türkei. Viele leben schon in der 3. oder 4. Generation hier. Mira Kessler hat eine Migrantin aus der Türkei besucht, die bei einem Zahnarzt arbeitet.
Die Zahnarztpraxis Hagenlocher in Ostfildern. Der Boden im Empfangsraum ist sonnengelb. Durch milchige Glastüren der Behandlungszimmer schimmert Tageslicht. An den gelben Wänden hängen bunte Blumenbilder und es riecht nach Grapefruit und Zitrone. In einem Behandlungszimmer arbeitet Syre Seker. Sie ist Zahnarzthelferin in der Praxis.
Haben Sie irgendwelche Beschwerden?
Mhm.
Keine. Dann gucke ich mal, wie es aussieht.
Syre wurde vor 29 Jahren in der Türkei geboren. Ihr Vater kam mit seiner Familie nach Deutschland, um zu arbeiten. Damals war sie 12 Jahre alt. Die Grundschule hatte Syre in der Türkei gemacht. In Deutschland besuchte sie 6 Monate eine internationale Vorbereitungsklasse. Danach kam sie direkt in die Hauptschule. Sie kannte niemanden und konnte kein Wort Deutsch.
Es war hart, es war wirklich eine harte Zeit. Vor allem, man ist in der Pubertät und man möchte einen Freundeskreis aufbauen, aber ohne Sprache geht gar nichts. Und das war dann das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, wenn du Freunde haben möchtest, wenn du in der Schule gut sein möchtest, dann musst du zuerst die Sprache können.
Nachmittags, abends, wann immer Syre konnte, hatte sie gelernt. Ihren Hauptschulabschluss schaffte sie mit 1,2. Nach der Berufsschule begann sie ihre Ausbildung in der Zahnarztpraxis und wurde direkt übernommen. Doch Syres Lebenslauf ist nicht typisch für Migranten der 2. Generation. Besonders für Jugendliche mit Migrationshintergrund gestaltet sich der Weg in die Berufsausbildung schwierig. Bei Frauen haben rund 46% keine Berufsausbildung. Dies ist fast 3-mal so hoch wie bei weiblichen Nichtmigranten. Auch Syres Mutter arbeitete nicht. Die Eltern nahmen sich vor, dass sie nach einigen Jahren in ihr Heimatland zurückkehren würden. Doch Syre wollte in Deutschland bleiben. Mit 17 Jahren entschied sie sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.
Wo meine Eltern da überlegt haben, vielleicht doch nach Türkei zu gehen, aber ich mich hier schon mit meiner Ausbildung eigentlich ganz gut eingelebt habe, wollte ich die deutsche Staatsangehörigkeit für mich auch als Sicherheit, dass man mir nicht sagen kann, du musst jetzt mit uns mitkommen oder du musst das machen, was wir wollen.
Für Syre ist Deutschland zu einer Heimat geworden. Hier ist ihre Familie, hier hat sie Freunde und arbeitet sie. Doch als sie mit 12 Jahren nach Deutschland kam, war es für sie und ihren Bruder anfangs schwierig, die andere Kultur kennenzulernen.
Dadurch, dass meine Mutter immer mit türkischen Familien zusammen war, sind wir eigentlich nach türkischer Kultur aufgewachsen. Egal, ob es die Feste waren, egal, ob wir Verwandte besucht haben, wir waren immer unter türkischen Familien. Und ich kannte halt es nicht anders. Erst als ich dann in der Pubertät war und auch deutsche oder ausländische Freunde hatte, habe ich die anderen Kulturen kennengelernt.
Heute ist Syre in beiden Kulturen zu Hause. Sie feiert türkische Feste wie das Opfer und das Zuckerfest, aber auch Ostern und Weihnachten. Ihre Eltern haben die Integration nicht geschafft. Das ist häufig in der ersten Migrantengeneration. Die sozialen Netze sind überwiegend auf das ethnisch gleiche Umfeld begrenzt. Doch Syres Meinung nach hätten sich ihre Eltern mehr öffnen können.
Die wollen sich's halt einfach machen. Mein Vater geht morgens arbeiten bis abends. Seine Arbeitskollegen sind auch Türken. Die unterhalten sich in der Arbeit meistens auch türkisch. Und meine Mutter macht sich's halt auch einfach, indem sie sagt, ich bin nur zu Hause unter türkische Frauen, wenn Ich habe nie die Möglichkeit.
So steht Syre im Spagat zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Emanzipation. Seitdem sie selbst Mutter geworden ist, macht sie sich auch Gedanken über die Integrationschancen ihrer Tochter.
Bei uns zu Hause wird mehr Deutsch gesprochen, dass sie einfach mit der deutschen Sprache auch aufwächst, dass sie später nicht wie ich in der Schule Schwierigkeiten hat, dass sie sich einfach hier zu Hause fühlt.
Syres Tochter ist nun in der dritten Generation von Migranten. Ihre Zukunft sieht gut aus. Von Generation zu Generation verbessert sich die schulische und berufliche Integration. Syres Vater war Gastarbeiter. Syre selbst hat einen Berufsabschluss. Ihre Tochter wird vermutlich studieren.
Micro Europa.
Sounds international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Sie hören Radio Micro Europa. Thema heute: Job Migration. Viele Menschen aus der Türkei, die hier arbeiten, haben sich in der Gastronomie selbstständig gemacht. Anne-Marie Kornus porträtiert den jungen Inhaber eines kleinen Cafés an der Tübinger Neckarbrücke.
Tübingen, ein trister Montagmorgen im Winter. Die Arbeitswoche beginnt. Auf der Neckarbrücke herrscht Hochbetrieb. Die Menschen versinken in ihrer Anonymität. Man sehnt sich nach Wärme und Geborgenheit. Während der Blick über den Neckar schweift, bleibt er an einem kleinen Laden hängen. Die große Fensterfront lässt warmes Licht auf den grauen Asphalt fallen. Ich gehe hinein.
Hektisch. Stress. Die Leute haben viel. Ich finde, manchmal Kaffee muss ruhig stehen oder sitzen und trinken einfach. Das ist der Beste.
Aydin, der junge Mann an der Theke, ein südländischer Typ mit schwarzen Haaren und braunen Augen, kommt aus der Türkei. Seit 2 Jahren arbeitet er in einem Kaffeeladen in Tübingen. Doch bis dahin war es ein langer Weg.
Und ich bin in Paris geflogen. Meine Cousin war hier und der hat gesagt, komm mal Stuttgart. Dann bin ich hier in Deutschland gekommen.
In Tübingen fühlt sich Aydin zu Hause. Das Leben in Deutschland gefällt ihm gut. Er kam wegen seinen hier lebenden Freunden und seiner Familie. Aber er bleibt wegen Land und Leuten selbst.
Kann man viele machen hier. Es ist größer als meine Stadt eigentlich. Viele Sport, da kann man viele Kultur. Hier gibt es Kinos, gibt es Uni, viele Studenten.
Schön. Die Arbeit spielt für ihn eine besondere Rolle. Aydin hatte schon immer ganz bestimmte Erwartungen mit seinem Beruf verbunden, die nun bei seiner Arbeit im Kaffeeladen erfüllt werden.
Ich mache mit Menschen arbeiten. Nicht nur mit meiner Maschine, ich habe auch so industriell gearbeitet mit meiner Maschine, war nicht mein Ding. Dann 9 Monate, dann habe ich mich gekündigt, dann bin ich hier gekommen. Halt.
Die kulturellen Unterschiede standen Aydin bei dem Verfolgen seiner Ziele nie im Weg. Er sieht das Leben in einem anderen Land stattdessen als eine Bereicherung, die auf keine andere Art und Weise zu erleben ist. Vielmehr sollten die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit voneinander lernen und profitieren.
Ich glaube, kulturellischer Unterschied kann man tauschen. Welche besser ist, kann man nehmen einfach. Ich mische einfach Besseres und mache ich für mich besser aus.
Der Alltagsstress erlaubt diesen kulturellen Austausch und den Kontakt zwischen den Menschen allgemein eher nicht. Der Trend des Coffee to go ist ein Beispiel dafür, wie der Zeit- und Leistungsdruck zur gesellschaftlichen Entfremdung führt und auch, wie sich das Verständnis von Genuss verändert.
Ich meine, Leute, viel stressig mit dem To-Go-Kaffee. Für mich ist gut, weil ich dann wasche keine Tasse. Decke einfach weg und für mich gut, aber für Leute, ich glaube nicht, weil Laufen und Trinken, das ist irgendwie stressig.
Blendet man den Stress stattdessen aus, vernimmt man den Duft von Kaffee, der in der Luft liegt, und lauscht der leisen Musik im Hintergrund. Mit dieser Einstellung verspricht es doch noch eine gute Woche zu werden. So wie es uns Aydin Tag für Tag aufs Neue vorlebt.
Good. وبحبك بس ازاي وانا دايما بالي عليك مشغول
وانا دايما بالي عليك مشغول
والعين من غيرك ما
بتهواش
بحبك ليل
ونهار على طول
وبحبك من غير
اي شروط
وبحبك قوي
وبحبك موت
وبحبك من غير
اي شروط
وبحبك قوي
وبحبك موت
خايف يا حبيبي العمر يفوت
خايف يا حبيبي العمر يفوت
والقلب في حبك ما تهناش
Es mag am Klima liegen, an der Mentalität, vielleicht auch an der Landschaft. Manch einer möchte auch eine andere Kultur kennenlernen oder einfach was erleben. Für viele ist das ein Traum oder ein konkretes Ziel. Leben und arbeiten in einem anderen Land. Dabei ist dieses Ziel heute einfacher zu erreichen denn je. Zumindest innerhalb der EU. Kiron Patka erklärt, wie man dem Traum vom Leben im Ausland ein wenig auf die Sprünge helfen kann.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich ideal. Freizügigkeit der Person heißt das Stichwort. Diese Grundfreiheit erlaubt es jedem EU-Bürger, sich in jedem beliebigen Land im europäischen Wirtschaftsraum aufzuhalten. Ein paar Einschränkungen gelten dabei schon. Man muss in dem Land seiner Wahl nämlich auch einer Arbeit nachgehen. Sonst darf man nach 3 Monaten wieder nach Hause. Und da liegt die eigentliche Herausforderung: eine Arbeit finden. Leichter tut sich, wer schon Auslandserfahrung gesammelt hat, zum Beispiel während des Studiums oder der Ausbildung. Deswegen sollten junge Leute sich die Chance nicht entgehen lassen, am Erasmus- oder Leonardo da Vinci-Programm der EU teilzunehmen. Dabei verbringt man bis zu einem Jahr im europäischen Ausland und kann dort nicht nur seine Sprachkenntnisse perfektionieren, sondern auch erste Kontakte zu Unternehmen vor Ort knüpfen. Dann ist der wichtigste Ansprechpartner die zentrale Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit, ZAV. Die speziellen Auslandsberater behalten nicht nur die internationalen Jobbörsen im Blick, sondern pflegen auch eigene Kontakte zu global agierenden Unternehmen. Und schließlich können sie auch sehr praktische Tipps geben, zum Beispiel, wie es in welchem Land um Mutterschutz und Elternzeit bestellt ist, denn solche Leistungen der sozialen Sicherheit sehen überall anders aus. Etwas aufwendiger wird es für Jobsuchende, die in die Schweiz wollen, denn die gehört nicht zum europäischen Wirtschaftsraum. Zwar dürfen EU-Bürger auch in der Schweiz eine Stelle annehmen, dann müssen sie allerdings eine Aufenthaltsbewilligung beantragen. Und die gibt es erst, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist. Wer dagegen in Deutschland wohnen bleibt und über die Grenze pendelt, braucht eine sogenannte Grenzgängerbewilligung. Um die kümmert sich meistens der Schweizer Arbeitgeber. Richtig kompliziert ist es mit den USA. Ohne die Unterstützung eines großen Unternehmens ist es fast nicht möglich, das notwendige Arbeitsvisum zu bekommen, denn der Arbeitgeber muss in der Regel nachweisen, dass er keine amerikanischen Arbeitskräfte findet. Das alles ist kleineren Unternehmen oft einfach zu viel Aufwand.
83.000 Einwohner, davon über 20.000 Studenten. Tübingen ist eine bunte Stadt. Von den 15 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Migrationshintergrund finden sich viele hier im Süden Deutschlands. 14 von ihnen spielen bei den Water Tigers, der Tübinger Basketballmannschaft aus der ersten Liga. Angela Riedl hat einen der Spieler getroffen.
Radovan Markovic ist 28 Jahre jung und Shooting Guard für die Water Tigers in Tübingen. Wie sein Name schon verrät, stammt er vom Balkan, um genau zu sein aus Belgrad in Serbien. Schon seit seiner Kindheit ist der 1,92 Meter große Hühne ein begeisterter Basketballer. In der Saison 04-05 hat er sich bei den Bros Baskets Bonn eingebracht und schmückt seit dieser Saison den Kader der Tübinger Tigers.
Schon seit meinem ersten Job hier weiß ich, dass Deutschland gute Voraussetzungen für Basketballer bietet im Vergleich zu anderen Ländern. Die Bezahlungen kommen rechtzeitig, die Hallen sind voll, es wird einem alles erleichtert, um fähig zu sein, gute Ergebnisse zu erzielen. Das sind so grob die Gründe, weswegen ich auch hier bin und weswegen ich es schön fände, auch hier zu bleiben.
Wie alle Einwanderer musste auch Rade, wie er von Fans liebevoll genannt wird, erst einmal irgendwie nach Deutschland kommen. Mit dem Zuwanderungsgesetz gibt es seit 2005 eine gesetzliche Regelung, die alle Bereiche der Migrationspolitik berücksichtigt. Doch Rade musste sich um komplizierte bürokratische Angelegenheiten nicht allein kümmern.
Einer der großen Vorteile des deutschen Systems ist, dass uns sämtliche Bürokratiearbeit erleichtert wurde. Im Club gibt es jemanden, der uns Spieler aus dem Ausland in solchen Dingen begleitet und berät, da wir nicht besonders gut Deutsch können. Solche Dinge sind für uns dann schon einfach und schnell erledigt.
Nun ist er schon etwas länger als ein halbes Jahr in Tübingen und hat mit seiner Mannschaft eine mehr oder minder erfolgreiche Saison hinter sich gebracht. Doch neben all dem Herumreisen zu den verschiedenen Spielen und neben dem Training bleibt die Frage offen, wie viel er von der Stadt, in der er lebt, eigentlich mitbekommt.
Schon bevor ich herkam, habe ich mich über Tübingen informiert. Besonders die Geschichte hat mich interessiert. Leider ist es so, dass ich außer für mehr als einen Kaffee oder einen gelegentlichen Spaziergang durch die Stadt nicht mehr Zeit habe.
Das bedeutet natürlich auch, dass er schwer neue Leute kennenlernt. Die Spieler, darunter besonders Bane Radkovica und Johannes Herber, sind zu seinen Freunden geworden und auch Fans gehören dazu. Er selbst erklärt es sich damit, dass es schwierig ist, mit jemandem eine Freundschaft aufzubauen, wenn man nicht weiß, wie lange man noch verweilen kann. Doch was, wenn er könnte?
Was meine Karriere in Sachen Sport angeht, kann ich mir schon gut vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Aber was darüber hinausgeht, da müsste ich erst sehen, was kommt. Darauf möchte ich mich momentan noch nicht festlegen. Es gefällt mir hier und ich fühle mich sehr wohl. Das würde ich auch nicht ändern wollen.
Rade weiß um die Chance, die sich ihm mit einer Karriere in Deutschland bietet und schätzt diese dementsprechend. Genauso interessiert, wie er sich an der Geschichte Deutschlands und seiner Städte zeigt, zeigt er sich auch an dem Erlernen der deutschen Sprache.
Wir haben angefangen, Deutsch zu lernen, vor etwa 2,5-3 Monaten und haben eine sehr nette Lehrerin, die es uns beibringt. Es geht auch ganz gut voran, aber ich glaube, dass es nicht von einem Tag auf den anderen geht, obwohl wir alle sehr motiviert sind, Deutsch zu lernen. Besonders falls ich in Deutschland bleiben sollte, wäre es für mich schon wichtig, richtig Deutsch zu können.
Unter uns, sein Deutsch ist gar nicht schlecht. Und solange es noch nicht perfekt sitzt, kommuniziert er auf Englisch und macht gelegentliche Sprachbarrieren mit einem Lächeln wett.
Doch Deutschland hin oder her. Die Frage ist und bleibt, welche Eigenheiten und typischen Bräuche er sich von seiner fernen Heimat Serbien Tag für Tag erhält.
Typisch serbisch ist für mich eine Tasse Kaffee am Morgen und danach die Nachrichten, Sportnachrichten zuerst, gefolgt vom Rest. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermisse, die Zeitung etwas in den Händen zu haben. Typisch serbisch ist mein Essen nicht, noch habe ich nicht gelernt, Sarma oder gefüllte Paprika zu machen. Und sonst ist für mich noch typisch serbisch einfach viel zu lachen.
Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir sind perfekt auf Fleck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Ist dieser Fleck, ist in der Hose, ist ja nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir sind perfekt auf Fleck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Ist dieser Fleck, ist in der Hose, ist ja nicht mehr auszureiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Schau, the end is near, now bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die empörten. Diese Geister singen schief und sind nicht einfach auszutreiben.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Wir kommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Irland. Da denkt man an grüne Wiesen, an sich sanft hebende Hügel, an Schafe, das Nationalgetränk Guinness und an das größte Haushaltsdefizit in ganz Europa. Dass Irland ein erhebliches Schuldenproblem hat, ist nichts Neues. Die Regierung versucht dieser Notlage mit Einsparungen in den Gehältern, der Sozialhilfe und den staatlichen Ausgaben entgegenzusteuern. Eine Umstellung für viele, vor allem für junge Leute mit einem gehobenen Lebensstandard. Ein Grund, weshalb sie darüber nachdenken, ihre Heimat zu verlassen. Ein Bericht von Maria Pechenikova und Niall MacDonald vom Mikro-Europa-Studio der City University London. Eingesprochen und übersetzt von Leonie Maschke.
Hi, it's Niall here. I'm studying journalism in London, but as my accent might suggest, I'm Irish.
Das ist Niall. Er studiert Journalismus in London und ist Ire. Er gehört zu den vielen Iren, die ihre Heimat verlassen haben, um anderswo Arbeit zu finden oder zu studieren. Grund dafür ist die momentane katastrophale Lage der irischen Wirtschaft. Die irische Geschichte ist eine Geschichte der Auswanderung und seit die Sparmaßnahmen der finanziellen Rettungsaktion der EU und des Internationalen Währungsfonds gegriffen haben, suchen manche der jungen Leute, und zwar gerade die Klugen und Gebildeten, nach Wegen, um aus Irland herauszukommen. Einer Umfrage der irischen Zeitung Examiner zufolge plant einer von drei jungen Iren, noch dieses Jahr auszuwandern. Eugene Ford ist Wirtschaftsattaché in der irischen Botschaft in London. Er ist der Ansicht, dass die schlimme wirtschaftliche Lage in Irland die Leute davontreibt.
Es besteht kein Zweifel daran, dass wir sehr schnell von der Vollbeschäftigung zur Arbeitslosigkeit gewechselt haben. Und diese liegt nun immerhin bei ca. 13%. Ich denke zwar, dass damit der Höchstwert erreicht ist, dennoch wird es weiterhin ein Hauptthema in dieser Altersgruppe bleiben. Aber die Menschen sind schon immer aus Irland abgewandert. Manchmal aus rein wirtschaftlichen Gründen, manchmal auch, weil sie jung, qualifiziert und mobil sind und ihre Zukunft anderswo sehen.
Viele irische Lieder drehen sich um das Thema, die Heimat zu verlassen. Schon in den 50er und den 80er Jahren gab es eine Massenemigration von Irland nach Großbritannien. Damals waren es hauptsächlich einfache Arbeiter und Fabrikarbeiter. Heute hingegen sind es vor allem junge, qualifizierte Leute, die wegziehen. Eugene Fords eigene Familie ist dafür ein Beispiel.
Ich selbst habe zwei Onkel, die in den 50ern hierher kamen und mehr als glücklich darüber waren, in den großen Manufakturen und Fabriken arbeiten zu können. Es sind jetzt im Großen und Ganzen die fertig Ausgebildeten, die wegziehen, die, die wenigstens eine ordentliche Ausbildung haben. Sie sind jung, mobil und talentiert und arbeiten in freien Berufen, im Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe und im Finanzsektor. Sie kommen hierher, weil sie zu Hause keine Arbeit finden.
Viele der jungen Iren zieht es in die klassischen Auswandererländer wie Amerika, Australien oder Großbritannien. Inzwischen schauen aber doch auch einige bei ihrer Emigration auf den europäischen Kontinent. Eugene Ford erklärt sich das so.
Ich denke, es liegt an den sprachlichen Fähigkeiten, die die Schüler und Studenten mitbringen. Bezogen auf Europa sind das hauptsächlich Französisch, Deutsch und Spanisch. Es bedeutet, dass die Leute sowohl die Fähigkeiten als auch die nötigen Sprachkenntnisse haben, dort zu arbeiten, wo sich die Gelegenheit bietet. Nach meiner Meinung liegt die Attraktivität Deutschlands im Finanzsektor und beim Maschinenbau. Italien könnte wegen des Designs interessant sein. Der französische Markt ist immer in Bewegung. Es ist eine großartige Chance für die Leute, hier zu arbeiten. Vor allem auch, weil Französisch wahrscheinlich im Moment die zweithäufigste Sprache ist, die in Irland unterrichtet wird.
La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges. C'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons
avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
Charles Trenet mit La Mer aus dem Jahr 1946.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ab 1. Mai 2011 können die Bürger 8 weiterer europäischer Staaten, darunter Polen und Tschechien, ohne Beschränkungen einen Job in Deutschland annehmen. Wird unser Arbeitsmarkt jetzt völlig von billigen Arbeitskräften aus Osteuropa überschwemmt? Oder ist das der einzige Weg, der alternden Gesellschaft zu begegnen? Lisa Schuck sprach mit Petra Brenner von der IHK Reutlingen.
Arbeiten, wo man will in Europa und das ohne Schranken? Nicht nur für Studenten klingt das nach einer traumhaften Aussicht. Formell nennt man das Ganze Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und die war von Anfang an ein Grundpfeiler in den Verträgen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die Freizügigkeit ist heute in den meisten Staaten der EU verwirklicht. Nur Deutschland und Österreich nutzen die Möglichkeit, für Bürger der Staaten, die der EU erst seit 2004 beigetreten sind, Arbeitsmarktschranken aufzubauen, also den Bürger dieser Länder den Zugang zum nationalen Arbeitsmarkt zu erschweren. Zum 1. Mai 2011 fallen diese Schranken nun für Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Polen weg. Bürger dieser Länder können sich also ohne Beschränkungen einen Job in Deutschland suchen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund glaubt aber, dass Menschen aus diesen Ländern bei uns nun zu Dumpinglöhnen angestellt würden und fordert unter anderem deshalb einen Mindestlohn. Auf der anderen Seite erwartet die Industrie in den nächsten Jahren einen starken Fachkräftemangel. Was genau kommt denn nun auf uns zu? Fragte ich Petra Brenner, Bereichsleiterin international bei der IHK Reutlingen.
Ich denke, hier sollte man auch mal die Realität abwarten und die Entwicklung. Die Bezahlung ist auch immer abhängig von Angebot und Nachfrage. Und wenn bei uns die Nachfrage so groß ist, dann kommen die Leute natürlich auch nur zu entsprechenden Löhnen. Und das hat man auch schon gesehen in der Vergangenheit in Schweden, in Großbritannien, in Irland. Die hatten ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit sofort mit dem Beitritt. Und auch dort wurde der Arbeitsmarkt keineswegs von polnischen Arbeitskräften oder von ungarischen Arbeitskräften überschwemmt. Und inzwischen bieten Ungarn, Tschechien, Slowakei, auch Polen sehr gute Arbeitsbedingungen. Die Löhne ziehen an, auch im Baltikum.
Gerade im Pflegebereich gibt es nach wie vor viele Menschen aus Osteuropa, die schwarz arbeiten und meistens auch ziemlich schlecht bezahlt werden. Werden diese Stellen jetzt möglicherweise legalisiert?
Ja, das wird sicherlich auch passieren, weil genau in diesem Bereich natürlich Arbeitskräfte fehlen, gerade in den Pflegeberufen. Wobei es natürlich immer noch darauf ankommt, welche Ausbildungsqualifikation bringen die Personen mit. Aber zumindest dieser häusliche Graubereich, der existiert hat, kann damit schon beseitigt werden.
Wenn Menschen aus der EU jetzt in Deutschland arbeiten können, sollte man dann nicht auch dafür sorgen, dass sie ohne Probleme ihre Abschlüsse anerkannt bekommen?
Ja, es gibt ja auch eine Gesetzesinitiative, da geht es ja um die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Das wird ja kommen, dass die ihre Berufsabschlüsse anerkannt bekommen. Das erweist sich ja dann auch im praktischen Betrieb, wenn ich den einstellen kann und seinen Zeugnissen glaube, dann brauche ich nicht unbedingt eine Anerkennung. Dann sehe ich ja in der Praxis, welche Fähigkeiten und welches Wissen er mitbringt.
Ist eine Arbeitnehmerfreizügigkeit am Ende doch mehr Chance als Gefahr? Das bleibt im Endeffekt natürlich wie immer abzuwarten. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal wagen, europäisch zu denken. Denn wenn Europa weiter zusammenwächst, profitieren wir doch alle irgendwie.
Stellt euch vor, ihr seid 16 Jahre alt und dürft alles tun und lassen, was ihr wollt. Abends unbegrenzt lange weggehen. Hausaufgaben macht ihr nur, wenn ihr Lust dazu habt. Und aufräumen, das müsst ihr auch nie. Ihr hättet das gerne so gehabt? Oana Moisil und Andrada Lauteru von Mikroeuropa Cluj in Rumänien haben Kinder mit diesen Freiheiten kennengelernt. Deren Eltern sind nämlich aus finanzieller Not ausgewandert, um mit dem dort verdienten Geld die Bildungskosten ihrer Sprösslinge zu decken. In einem Land mit steigender Immigrationsrate wird so ein zweifelhafter Tausch gemacht. Intakte Familien gegen gute Bildung. Simon Pleikes hat den Beitrag aus dem Rumänischen übersetzt und neu produziert.
Außerhalb Rumäniens ist das Leben auch kein Paradies. Aber die Menschen, unsere Nachbarn in Ungarn und Österreich, arbeiten hart daran. Im medizinischen Bereich verdienen die Beschäftigten sehr gut, das Hotelgewerbe sucht ständig Personal und die Unternehmer sehen dort wesentlich bessere Investitionsmöglichkeiten als in Rumänien. Laut einer aktuellen Studie der Weltbank haben sich 13% der Rumänen deswegen entschieden, auszuwandern. Das Phänomen ist allerdings nicht nur ein finanzielles, sondern birgt auch soziale Probleme, betont der Politologe Gabriel Badescu von der Uni Cluj-Napoca.
Am Anfang waren die Emigranten Leute mit höherer Risikotoleranz, vielleicht mit besseren Ressourcen. Und sie sind nur aus bestimmten Teilen Rumäniens ausgewandert. Aber in den letzten Jahren wurde die Migration zu einem Massenphänomen und die Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, lokalen Besonderheiten und zwischen verschiedenen Bildungsgraden spielten keine so große Rolle mehr.
Rumänen, die sich dazu entscheiden, auszuwandern, sind meist sehr arm. Aber auch im Ausland bleiben sie oft mittellos. Ihnen liegt viel daran, ihre Staatsbürgerschaft zu behalten, sie sparen und verzichten auf fast jeglichen Komfort. Daniel Don, Direktor der Agentur für Arbeit in Cluj-Napoca.
Nehmen wir zum Beispiel die Bauarbeiter. Dort im Ausland leben sie in Baracken, nicht unbedingt unter menschenwürdigen Bedingungen. Bleiben Sie lieber zu Hause. Das Leben ist schwierig im Ausland.
Die Entscheidung, ins Ausland zu gehen, viele hundert Kilometer von der Heimat entfernt, fällt sicherlich nicht leicht. Daniela hat für sich diese Entscheidung getroffen. Die 46-jährige Pädagogin war gezwungen, ihr bisheriges Leben aufzugeben. Familie, Arbeitsplatz und Heimat. All das tauschte sie gegen ein Leben in Einsamkeit und eine unqualifizierte Arbeitsstelle.
In Rumänien war ich Lehrerin für bildende Kunst. Dann lud mich ein Freund nach Frankreich ein, um dort als Künstlerin zu arbeiten. Ich kam an und glaubte, ich würde schnell einen angemessenen Job in einer Schule finden. Jetzt arbeite ich als Haushälterin. Das ist hart, aber wir versuchen, unseren Kindern etwas zu bieten. Da wir keine Arbeitsgenehmigung haben, gibt es da auch immer dieses Risiko, bestraft zu werden.
Die Geschichten der rumänischen Arbeitsemigranten und ihrer Familien sind wie zwei Seiten einer Medaille. Während Mutter Daniela im Ausland nach ihrem Glück sucht, zieht es ihre Tochter Andra zu Hause an die Universität.
Meine Mutter ging im September, als ich mich für die Uni eingeschrieben habe. Seitdem haben wir nur über Skype oder am Telefon miteinander gesprochen. Sie hat sich entschlossen, dort in Frankreich zu bleiben und zu arbeiten, da die Arbeit dort besser ist als hier in Rumänien. Hier hat sie als Lehrerin gearbeitet, aber im Ausland verdient sie mehr. Das ist schon ein sehr seltsames Gefühl, wenn ich mit ihr über das Internet telefoniere. Jetzt wohne ich allein, aber hin und wieder besuche ich meinen Vater, der in der anderen Stadt lebt.
Laut der Nationalen Behörde für Kinderschutz gibt es rund 81.000 rumänische Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten. Ein Viertel dieser Kinder muss auf beide Elternteile verzichten. Fast 50.000 Kinder haben nur einen Elternteil vor Ort. Zwar schicken die Eltern Geld und Geschenke nach Hause, aber ersetzen kann das den fehlenden Kontakt natürlich nicht. Webcam und Handy sind oft das einzige Mittel, mit dem die Kinder mit ihren Eltern kommunizieren können. Die Psychologin Flavia Oltean erklärt, welche Auswirkungen solche Zustände bei Heranwachsenden haben können.
Ihre emotionale, affektive und intellektuelle Entwicklung ist weniger stark entwickelt als bei jenen Kindern, die in sogenannten normalen Familien aufgewachsen sind. Soziale Defizite sind da ganz offensichtlich. Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel. Und es gibt sogar noch größere Unterschiede. Bei manchen Kindern kann der Mangel an Familienkontakten zu einer unvollständigen persönlichen Entwicklung führen. Möglicherweise lernen diese jungen Menschen schneller selbstständig zu sein und sind in der Lage, ihre Probleme alleine zu lösen. Aber sie haben oft soziale Defizite, die sich später in ihrem Leben äußern können.
Fast 10.000 Rumänen wandern jedes Jahr aus. Die Zahl der Emigranten hat sich 2010 sogar verdreifacht. Auch wollen mehr und mehr Studenten und Intellektuelle auswandern. Und am Ende bleibt so die Frage, wer letztlich in Rumänien bleiben wird.
Mein lieber Freund, Sie sind heute eingeladen zu einer Tasse Tee bei mir. Sie kommen doch, er wird bestimmt nicht schaden. Und morgen, ja morgen, trink ich Tee bei dir. Mein Tee ist gut, ich kann ihn ausgezeichnet machen. Das Einzige, was ich kochen kann, nein, nein, mein Herr. Sie dürfen jetzt nicht lachen, als was sehen Sie mich denn nun an?
Aber ich habe doch Tee bestellt.
Tee, unsere Spezialität, garantiert 50%ig.
Aber das ist doch Alkohol.
Das ist Tee.
Mein lieber Freund, Sie sind heute eingeladen zu einer Tasse Tee bei mir. Ich sagte schon, er wird uns gar nicht schaden. Und morgen, ja morgen, trink ich Tee bei dir. Ich komme bestimmt einmal zu dir in deine Wohnung, wenn du nur Tee zu Hause hast, mein Wort darauf. Doch heute zur Belohnung, heute lieber Freund sind Sie, meine Gast.
Käthe Dorsch mit einem Schlager aus den 30er Jahren. Sie hören Mikroeuropa, unser Thema immer noch Job Migration. Ihr habt das sicherlich verfolgt. In den vergangenen Wochen sind tausende Flüchtlinge aus politischen Gründen aus Tunesien nach Italien auf die Insel Lampedusa im Mittelmeer geflohen. Diese Menschen haben normalerweise keine Berechtigung in der EU zu arbeiten. Eine Möglichkeit hierfür wäre, aus politischen Gründen Asyl zu beantragen. Doch die Anerkennung ist für die Menschen aus Tunesien, dem Irak oder dem Iran nur sehr schwer zu bekommen. Unsere Reporterin Lydia Nieke hat die Tübinger Sozialarbeiterin Shahzad getroffen. Shahzad stammt aus dem Iran und arbeitet nun hier bei uns in der Flüchtlingshilfe. Viele ihrer Klienten haben anfangs Probleme mit der deutschen Kultur und Bürokratie. Weil sie sich oft überfordert fühlen, fangen sie an, mit Shahzad zu streiten.
Dann stehe ich da und diskutiere ich. Wenn sie politisch diskutiert, diskutiere ich politisch. Wenn sie Glauben und die Politik durcheinander bringen, dann bringe ich durcheinander in dem Sinne, wo ich das richtig finde, menschlicher sein soll.
Shahzad. Eine kleine Frau sitzt am Küchentisch und streicht sich eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie erzählt mir ihre Geschichte, bevor sie gleich wieder los muss, um ihre 7-jährige Tochter von der Schule abzuholen. Shahzad war im Iran politisch aktiv und ist deswegen ins Gefängnis gekommen. Mit 28 ist Shahzad nach Deutschland ausgewandert und hat soziale Arbeit studiert. Mittlerweile lebt sie schon fast 20 Jahre hier und ist gerade mit ihrem Mann und ihrer Tochter nach Stuttgart gezogen. Zwischen all den Umzugskisten sitzen wir bei einer Tasse Kaffee am Küchentisch. Shahzad erzählt mir über ihre Arbeit als Sozialarbeiterin im Migrationsdienst und in der Flüchtlingshilfe.
Damals, als ich in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, und da waren viel sehr heftige Fälle, Abschiebungen. Es gab richtige Sachen, richtig schlimme Sachen, wo dich persönlich viel mitnimmt. Wenn du am Anfang dieser Arbeit bist, Sozialarbeit bist, diese Sache mit dem Nähe und Distanz, das ist ein Prozess, das muss man lernen. Man lernt im Studium, umsetzen ist das andere Sache.
Jahr für Jahr erwerben etwa 180.000 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Oft sind es politisch Verfolgte wie Shahzad oder Menschen, die wegen Bürgerkrieg und sozialer Ungerechtigkeit sich entschließen, ihre neue Heimat in Deutschland zu suchen. In Flüchtlingslagern untergebracht, treten sie erstmals in Kontakt mit der deutschen Kultur und deutscher Bürokratie. Das kann einen kulturellen Schock auslösen. Deswegen gibt es Sozialarbeiter, die den Migranten bei der Eingliederung in die deutsche Gesellschaft helfen. Shahzad hat den kulturellen Schock einmal selbst überwinden müssen. So kann sie sich in die Migranten sehr gut hineinversetzen.
Wenn wir arbeiten als Flüchtlingsberater oder Migrationsdienst irgendwo, geht es nicht darum, dass ich verurteile jemanden und sage, guck mal, jetzt kommt es und sagt, Schweinefleisch will ich nicht oder Scheiße, Entschuldigung, Schweinefleisch, Scheiße oder Alkohol nicht. Und guck mal, die Frauen, wie sie herumlaufen. Es geht nicht darum, dass ich sage, das, was sie denken, ist falsch oder richtig. Geht es darum, ich verstehe, wo das kommt. Ich weiß, wie es das entwickelt und wo es alles herkommt. Und das ist es. Das ist der Punkt.
Genau deswegen bitten sie andere Kollegen oft um Hilfe, wenn sie mit Migranten aus dem arabischen Kulturkreis zu tun haben. Sie wissen, dass Shahzad diese Menschen versteht und einfühlsam mit ihnen umgeht. Shahzads Kollegen wissen auch, dass sie selbst jederzeit um Hilfe bitten wird, wenn sie mit einem ihrer Klienten Probleme haben sollte. Etwas bitter lächelnd fügt Shahzad hinzu, dass es auch einige Kollegen gäbe, die ihre Hilfe nicht für nötig halten. So setzt sie sich nicht nur mit ihren Klienten auseinander, sondern auch mit einigen Arbeitskollegen. Diese verstehen nicht, warum Shahzad für manche Fälle besser geeignet ist, weil sie selbst einen Migrationshintergrund und somit auch mehr Einblick in einen anderen Kulturkreis hat. Das führt zu Auseinandersetzungen.
Ich finde, das soll man verstehen, das ist keine Konkurrenz oder dass man sagt, ich möchte die Stelle, weil ich Migrantin bin, sondern ich kann mich viel reinbringen. Ich kann die Sachen verknüpfen, weil ich nicht brauche, mich zu bemühen. Ich weiß, wo steckt da hinten, wenn es jemandem sagt, ich möchte meine Tochter selber in die Schule bringen, mit 12.
Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Beteiligt waren heute Leonie Maschke, Lisa Schuck, Angela Riedel, Mira Kessler, Kiron Patka, Kim Kerstin Gerbing, Simon Pleikis, Lydia Nieke und Annemarie Kornus. Die Technik hatte wie immer Oliver Lichtwald, Redaktion Ulrich Hegele. Ich sage Tschüss, Ciao und Goodbye und verabschiede mich in einen schönen Sonntagnachmittag. Weiter geht es mit Ex Libris, der literarischen Lesung. Heute mit Edzard Reuter, Stunde der Heuchler. Vom Mikrofon verabschiedet sich Marina Kim.